Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Der DAX eilt von Rekord zu Rekord und überhaupt, überall auf der Welt steigen die Kurse. Welche Gründe gibt es dafür? Welche Branchen führen die Rallye an? Wie sehen die Bewertungen aus? Gibt es gute Gründe, langsam Höhenangst zu bekommen? Diese und andere Fragen beantwortet mir Uli Stephan von der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, allein im ersten Quartal hat der DAX schon 26 Rekordhochs markiert. Er ist quasi im Höhenrausch. Ist das noch gesund?
Das ist eine gute Frage, deswegen zögerte ich, musste zuerst mal Luft holen, Jessica. Wir haben natürlich einen unglaublichen Run an den Börsen gesehen seit letztem Herbst. Es ist ja nicht erst am Anfang des Jahres gestartet, sondern sogar schon etwas früher. Wir haben ja auch hier an der Stelle schon mehrfach darüber diskutiert, dass die Anleger offensichtlich von der Angst, zu hohe Inflation und zu hohe Zinsen zu sehen, eher auf das Thema Wachstum gegangen sind, weil die meisten Volkswirte mittlerweile in den USA schon gar nicht mehr von einem Soft Landing, sondern von einem sogenannten No Landing ausgehen, also dass die Konjunktur einfach durchläuft. Das ist auch über Ostern wieder bestätigt worden. Die ISM, also Stimmungsindikatoren der Wirtschaft in den USA, waren doch relativ stark. So, und das verbunden dann mit so ein paar Spezialthemen, die wir natürlich auch an den Börsen diskutieren, wie künstliche Intelligenz, wie Cloud Computing, Biotech, diese Abnehmspritzen, GLP-1 oder One, wie sie so schön heißen, Verteidigung, aber auch erneuerbare Energien. Das sind eben dann so Themen, die den Markt insgesamt treiben. Noch ein Satz, was wir allerdings in diesem Jahr sehen, was letzten Jahr etwas anders war, ist, dass der Markt insgesamt ein bisschen mehr an Breite gewonnen hat. Im letzten Jahr waren es ja fast ausschließlich die Magnificent Seven und in Europa die Granolas, die gezogen haben. In diesem Jahr sind auch wieder, muss man sagen, die Wachstumsaktien und die Zykliker vorne. Aber Value und Defensive folgen in nicht ganz so großem Abstand, wie das eben im letzten Jahr der Fall gewesen ist.
Trotzdem noch mal kurz, bevor wir uns den US-Markt angucken, zurück zum DAX kommen. Man könnte da aber schon so ein bisschen Höhenangst bekommen, oder? Weil die großen Tech-Werte, wie du ja richtig gesagt hast, die Rallye weltweit angeführt haben in den vergangenen Monaten, die sind ja nicht in Frankfurt notiert. Und trotzdem läuft's so extrem gut.
Wie gesagt, die Weltwirtschaft läuft einigermaßen. Der DAX ist da sehr viel mehr von abhängig als von Deutschland oder Europa. Da muss man jetzt bei der Weltwirtschaft auch nicht auf die Schenkel schlagen vor Freude, aber es ist ganz okay. Mhm. Die Unternehmen waren sehr, sehr niedrig bewertet. Die Anleger scheinen, das sieht man an den Kapitalflüssen, langsam sogar Europa etwas wieder zu entdecken. Lange Zeit war das beispielsweise für große angelsächsische Kapitalsammelstellen überhaupt kein Ort, für den man sich interessieren konnte, weil man sowohl auf der Währung wie auch auf den Aktienmärkten verloren hat. Das scheint sich ein bisschen zu drehen. Die Wachstumsperspektiven Richtung zweitem Halbjahr und 2025 sind etwas besser und deswegen erholt sich hier die Börse.
Ich habe aber auch ein paar kritische Stimmen zuletzt gelesen. Da heißt es, dass Investoren eventuell die sprichwörtliche harte Realität verdrängen würden. Also wir haben ja immer noch einen Krieg in der Ukraine, wir haben den Konflikt im Gazastreifen.
Ja, Jessica, das sind, glaube ich, nicht die Themen, die zumindest, wenn sie nicht eskalieren werden, hier die Börse aus der Bahn schmeißen. Wir diskutieren über die Ukraine leider mittlerweile seit über 2 Jahren. Auch der Gaza-Konflikt köchelt vor sich hin. So unschön und unappetitlich und furchtbar für die Menschen dort natürlich jeweils die Lage ist, interessiert sich doch die Börse bedingt dafür. Da guckt sie dann sogar eher ins Rote Meer und die Houthi-Rebellen und die Schifffahrt. Aber auch da muss man sagen, dass die Logistik bei den Endpreisen sozusagen nur einen kleinen Anteil annimmt. Also ich glaube, da muss man jetzt eher auf die Berichtssaison, die geht am 10. April wieder los mit Delta Airlines, danach kommen die Finanzwerte und dann folgen dann in den nächsten Wochen natürlich vor allen Dingen die Technologiewerte. Ich glaube, da kommen die entscheidenden Impulse her und eben von der Fragestellung, ob die Notenbanken und das preist der Markt ja doch mittlerweile ziemlich eindeutig ein und ich würde auch davon ausgehen, ob die Notenbanken dann wirklich im Juni die Zinsen senken werden. Für Europa ist der Markt dabei 100%, in den USA noch nicht ganz, weil auch die Inflation etwas höher ist und weil wir ja zuletzt gesehen haben, dass die Inflationsdaten zwar wie erwartet, aber eben auch nicht wirklich runtergekommen sind in den Vereinigten Staaten.
Ich muss trotzdem nochmal zu den Kriegen, Krisen und Konflikten zurückkommen. Was uns ja auch auffällt, ist, dass Rüstung auf einmal wieder ein ganz großes Thema an der Börse ist. Also die Aktien, die alle eigentlich gemieden haben in den vergangenen Jahren, die man überhaupt nicht im Depot haben wollte, da fließt richtig viel Geld rein, weil eben auch in Rüstung, in neue Waffensysteme und so weiter Geld fließt. Und da gibt es dann teilweise aber auch die Befürchtung, dass vielleicht zu viel staatliches Geld, vor allem das Geld der Regierungen, in Rüstung fließt und dann zu wenig in geplanten Infrastrukturausbau oder die Digitalisierung, die Förderung erneuerbarer Energien. Muss ich da vielleicht als Anlegerin auch ein bisschen umdenken, dass ich auch diese Themen dann im Depot habe, also Rüstung, Verteidigung ist es in dem Fall ja vor allem und vielleicht ein bisschen weniger erneuerbare Energien? Sehr zugespitzt gefragt, ich weiß.
Ja, das würde ich jetzt so auch nicht gegeneinander stellen wollen. Mhm. Es ist sicherlich richtig, dass wer auch sonst der große Abnehmer von Rüstungsgütern natürlich die Staaten sind. Mhm. Und wir erleben durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, dass Verteidigung und auch Abschreckung durchaus einen Wert haben kann. Deswegen reden wir ja über die Ertüchtigung der Bundeswehr, über eine Wehrhaftigkeit Europas. Also wie gesagt, ich würde diese Themen hier nicht gegeneinander stellen. Man sieht ein Stück weit natürlich, dass sozusagen das, was sich Politiker in Brüssel einfallen lassen, was nachhaltig oder als nachhaltig gilt und was nicht, schnell obsolet werden kann, wenn sich eben die Welt ändert. Deswegen muss, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden, kann die Taxonomie der Europäischen Union als Maßstab heranziehen, aber muss für sich selbst entscheiden, was denn dann für ihn nachhaltig bzw. kaufbar ist und was nicht. Aber ich würde jetzt hier nicht die Themen nachhaltige Energien versus Rüstung gegeneinander stellen. Das ergibt, glaube ich, wenig Sinn. Wir wollen ja in eine klimaneutrale Welt, also in eine CO2-neutrale Welt. Und deswegen brauchen wir natürlich die grüne Transformation und auch die Investitionen in erneuerbare Energien.
Wie ja schon gesagt, eine sehr zugespitzte Frage. Aber ich habe da einen größeren oder längeren Kommentar, einen Beitrag gelesen und fand das auch ein bisschen steil. Aber gut, Rüstung sieht man heute halt ein bisschen anders als noch vor 3 Jahren. Schauen wir mal auf die Bewertung. Du hast ja schon gesagt, was die Rallye getrieben hat in den vergangenen Monaten. Und das gilt ja auch nicht nur für Deutschland und Europa, sondern vor allem auch für die Wall Street. Wie sieht's denn mit den Bewertungen aus? Es sind Aktien mittlerweile teuer, vielleicht sogar zu teuer oder gibt es immer noch Schnäppchen? Fangen wir vielleicht mit Deutschland und Europa an.
Also Schnäppchen gibt es natürlich immer in Anführungsstrichen. Ich glaube ja nicht an den heißen Tipp. Du weißt, dass ich das nicht glaube. Ich glaube auch, dass Aktien, die preiswert sind, oft einen Grund haben, warum sie preiswert sind. Genauso wie diejenigen, die teuer sind, eben auch aus Gründen teuer sind. Da halte ich den Markt schon für relativ effizient. Ich bin auch bei Ashwat Damodaran, der immer wieder betont, dass diese Diskussion um Mean Reversion eigentlich ein ziemlicher Quatsch ist. Also es gibt ja diese Dog of the Dow-Strategie, die, glaube ich, in der Vergangenheit auch, sagen wir mal, gemischte Ergebnisse geführt hat. Also immer nur...
Erklär die bitte nochmal, was man da machen muss.
Ja, da kauft man dann am Anfang des Jahres das, was sozusagen zurückgeblieben ist und verkauft diejenigen, die gut gelaufen sind. Ich bin da vorsichtig. Ich glaube, Momentum ist ein wichtiges Element an der Börse. Mhm. Also einfach nur blind zu kaufen, was billig ist, sollte man aus meiner Sicht nicht tun. Genauso wie man nicht unbedingt das verkaufen muss, was teuer ist. Weil, wie gesagt, es oft Gründe gibt, die vor allen Dingen im Wachstum und im Wachstumspotenzial der einzelnen Unternehmen liegen. Ich weiß, dass ich vor Jahren mit meinem Sohn über Amazon gesprochen habe. Ich habe immer gesagt, meine Güte, die sind aber teuer und dann sieht man ja, wie sie sich entwickelt haben. Also insofern muss man da vorsichtig sein mit diesen Aussagen. So, unterm Strich ist es aber so, dass Wall Street mit gut 20%, mit gut dem 20-fachen PI sicherlich nicht mehr ganz preiswert ist. Wir haben auch schon höhere Stände gesehen. Wenn man die Magnificent Seven daraus rechnet, sind wir ungefähr auf dem Durchschnitt der letzten Jahre, also so in etwa bei 18. Da sieht man, dass eben im letzten Jahr vor allen Dingen die Technologiewerte gestiegen sind, der Rest etwas zurückgeblieben ist. Also insofern, ja, Wall Street sicherlich nicht mehr ganz preiswert. In Europa sind wir auch am Durchschnitt in etwa, etwas drunter noch im historischen Durchschnitt der Bewertungen. Wir haben aber mit den größten Abschlag der zu den Vereinigten Staaten, den es gegeben hat. Das liegt natürlich an der Nähe des Krieges der Ukraine, Russland. Das liegt aber auch an der eklatanten Wachstumsschwäche, die wir in Europa haben, die nicht nur über die akute Energiekrise die hohen Energiepreise begründbar ist, sondern die natürlich auch an vielen strukturellen Problemen liegt. Jetzt ist die Frage, wie geht's nach vorne, und da wird natürlich die Berichtssaison dann sehr entscheidend werden und wie da die Erwartungen sind, beziehungsweise ob die übertroffen werden können. Aber du wolltest gerade eine Frage stellen, Jessica.
Ja, meine Frage war nochmal, du hattest vorhin schon gesagt, dass der Aufschwung in den vergangenen Wochen schon wieder breiter war, also nicht mehr so extrem von den Tech-Firmen getrieben wie noch im vergangenen Jahr. Wenn jetzt so traditionellere Unternehmen aufholen, ist das dann vielleicht auch ein Zeitpunkt, um mal über einen Favoritenwechsel nachzudenken oder zumindest ein paar Gewinne bei den Tech-Aktien mitzunehmen und dann vielleicht nochmal ein paar andere Branchen stärker zu gewichten?
Naja, ich müsste ein Preismodell im Kopf haben, um zu sagen, also ich müsste mir anmaßen, besser zu wissen, wo der Preis ist, als der Markt ihn heute setzt. Da wäre ich immer vorsichtig mit solchen Aussagen. Aber ich glaube, dass Themen wie künstliche Intelligenz nicht weggehen werden und ganz im Gegenteil noch eine größere Dominanz erreichen werden, dass im Pharmabereich, das wissen wir alle, die Bevölkerung altert, dass dieses Diabetes-Thema ein riesiges Potenzial haben sollte. Über Verteidigung haben wir schon gesprochen. Also ein paar von den Trends, die wir im Moment sehen und die ja einige Werte an der Börse ziehen, die werden nicht schnell weggehen, sondern die werden bleiben. Und natürlich kann es immer mal zu Korrekturen kommen. Aber ich glaube, dass auf mittlere Sicht diese Unternehmen weiter steigen werden, weil diese Trends eben einfach da sind und auch nicht von vornherein verschwinden werden.
Was könnten denn die Auslöser für die Korrekturen sein? Sicherlich ja einmal, wenn die Notenbanken anders handeln, als es denn erwartet wird, oder die Inflation wieder steigt. Was ist mit den Wahlen in den USA? Ist das eventuell auch so ein Punkt, wo man sagen kann, im November könnte es heiß werden?
Ja, es kann durchaus Volatilitäten geben um die Wahlen herum. Das kann man nicht ausschließen. Es ist noch ein bisschen dahin bis November. Wie gesagt, jetzt kommt zuerst mal die Berichtssaison und die Notenbanken, auf die der Markt sicherlich sehr viel intensiver gucken wird. Aber gegen Jahresende kann das dann schon sein. Von der Wirtschaftspolitik her ist es so, dass der eine sagt, make America great again, der andere sagt, buy America. Also das ist nicht so ein riesiger Unterschied. Man muss möglicherweise erwarten, wenn Donald Trump noch einmal Präsident werden sollte. Da gibt es ja auch am 22. April, wenn ich das richtig im Kopf habe, nochmal eine Anhörung im amerikanischen Supreme Court zu einer möglichen Immunität als Präsident, also beim Angriff auf das Kapitol, ob er da Immunität genießen kann, auch noch heute, weil er damals Präsident war. Also da gibt es noch ein paar Unwägbarkeiten, mal gucken, wie das alles ausgeht. Ich glaube, dass kurzfristig die Börse sich da nicht drauf konzentriert. Da geht es tatsächlich eher um die Volkswirtschaft, ob die Entwicklung weiterhin so positiv ist, ob die Anleger weiterhin auf Wachstum setzen können. Es geht darum, wie die Notenbanken darauf reagieren. Wir gehen ja, wie ich das gesagt habe, schon davon aus, dass im Juni die ersten Zinssenkungen kommen. Und es kommt eben vor allen Dingen auf die Berichtssaison jetzt an. Hier wird man wieder mit Argusaugen natürlich auf die Kursentwicklung gucken, also auf die Unternehmen, die sozusagen jetzt schon hohe Gewinne einpreisen und wie die denn dann berichten werden. In Europa sind die Erwartungen ausgesprochen gering. Momentan wird für das erste Quartal ein Gewinnrückgang von 11% erwartet, Umsatzrückgänge von 6%. In den USA sieht es ein bisschen besser aus. Hier werden die Gewinne mit irgendwo zwischen 3 und 5% veranschlagt und die Umsätze um plus 3%, also sind wir wenigstens im positiven Bereich, aber jetzt auch nicht riesig, und insofern wird da der Augenmerk drauf sein und die Fragestellung, ob es die Unternehmen schaffen, die Gewinnerwartungen zu übertreffen. In den USA ist das in der Regel mit etwa 3 bis 5% Punkten auch der Fall.
Also Potenzial für gute Überraschungen oder positive Überraschungen haben wir in Deutschland und Europa auf jeden Fall, in den USA hoffentlich dann auch. Darüber können wir dann ja vielleicht in 2 Wochen schon mal sprechen. Dann haben die ersten Unternehmen vorgelegt. Mal schauen, wie viele DAX-Rekorde wir bis dahin gesehen haben. Wie ist deine Prognose? Geht die Rallye weiter?
Ich würde keine Prognosen auf so kurze Sicht, Sicht machen. Das
ich wusste
halte,
es.
Das halte ich für hoch unseriös, sowas zu tun. Wie gesagt, es gibt gute Gründe dafür, dass die Unternehmen sehr gut gelaufen sind. Aber es ist nach einer solchen Entwicklung auch sicherlich jederzeit möglich, dass aus irgendeiner Ecke eine negative Überraschung kommt und die dann mal zu Korrekturen führen kann. Deswegen wäre ich auf die ganz kurze Sicht da etwas vorsichtiger. Glaube aber, wer ein bisschen Zeit mitbringt und wer dann vor allen Dingen Dollar-Cost-Averaging vielleicht jetzt nicht sein ganzes Geld investiert, sondern dann peu à peu in den Markt geht, der wird auf mittlere und vor allen Dingen auf längere Sicht viel Freude haben.
Wunderbar. Ich danke dir für diese Perspektiven. To go.
Sehr gerne, Jessica.